Der Mittwochabend bei Radio Siegen. Heute vor einer Woche gab es in der Siegener Martini-Kirche das siebte Martini-Stadtgespräch zum Thema Fridays for Future, Klima und Gerechtigkeit. In den nächsten zwei Stunden senden wir einen Zusammenschnitt der Veranstaltung. Auf dem Podium Siegens Bürgermeister Steffen Muß, der Klimaschutzbeauftragte beim Kreis Dr. Dominik Düber, Klaus Gräbner, Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen, Rüdiger Keuser, Schulleiter des FJM-Gymnasiums in Weidenau, sowie Finn Koblenzer und Mio Röttgers von Fridays for Future. Moderation Silke van Dorn vom Schulreferat der evangelischen Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein.
Herzlich willkommen heute Abend hier in der Martini-Kirche zum siebten Martini-Stadtgespräch. Es heißt also zum siebten Mal, wir müssen reden. Heute über Klima und Gerechtigkeit, über überlebensrettende Alternativen und über uns. Heute heißt das auch Fridays for Future. Und auf dem Podium, das zugegebenermaßen männerdominiert ist, das entschuldigen wir jetzt schon mal, aber die sind gar nicht übel, sind Finn Koblenzer, Mio Röttgers Also für Mio brauchen wir dann auch nochmal Applaus. Mio Röttgers. Und Sie sind da, Sie ahnen es schon, als Vertreter für Fridays for Futures in Siegen, in Siegen-Wittgenstein. Und die beiden haben sich folgende Gesprächspartner gewünscht. Tatsächlich den Bürgermeister Steffen Muß. Dr. Dominik Düber, Klimaschutzmanager des Kreises Siegen-Wittgenstein. Klaus Gräbener, den Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Und Rüdiger Keuser, den Schulleiter des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums. Wir haben uns gewünscht, Musik, und die wird heute vertreten, gesungen und gespielt von Christoph Hese und Stefan Weil. Und Sie sind da und Sie haben eine Anwältin, damit tatsächlich auch kein Beitrag verloren geht. Ute Waffenschmidt-Leng wird all das, was Sie hier sagen wollen und zum Gespräch beitragen wollen, und darauf beruht es ja, laut werden lassen und gucken, dass Sie alle gut zu Wort kommen. Mein Name ist Silke van Dorn und ich möchte heute moderieren. Die Veranstalter, die Ermöglicher des Ganzen, ist die Martini-Kirchengemeinde, die Gustav-Heinemann-Friedensgesellschaft und Radio Siegen. Fridays for Future, das ist das, was uns hier jetzt zusammenführt und was uns als Initiatoren sofort klar war, das ist das Thema, über das wir uns gerne unterhalten wollen. Und zwar tatsächlich so, dass ihr die Möglichkeit habt, an der Stelle zu sagen, was wollt ihr denn und was ist euch wichtig und warum macht ihr das? Warum habt ihr euch dieser Bewegung angeschlossen, die bekannt geworden ist am 20. August letzten Jahres, als Greta Thunberg, ein zartes Mädchen, sich vor das schwedische Parlament gestellt hat und ein Schild hochgehalten hat. Ich streike, also Schulstreik für das Klima. Sie hat das gemacht, nachdem sie einen Umweltwettbewerb gewonnen hat, von Svenska Dagblad. Sie hat dann ganz viele Anregungen bekommen und hat da ihre Konsequenz rausgezogen. Ich gehe nicht zur Schule, bis ihr nicht was bewegt habt. Und daraus hat sich diese Bewegung sehr schnell entwickelt. Das heißt, so viele sagen, ich allein kann doch gar nichts machen. Und sie hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Sie hat sich hingestellt. Und ich glaube, ein Höhepunkt war, dass am 15.03. in diesem Jahr fast 2 Millionen Schülerinnen und Schüler gestreckt haben. Das heißt, aus einem Mädchen sind ganz viele geworden. Warum, wieso, weshalb und was das mit uns zu tun hat und was wir machen können, das wollen wir heute Abend ausloten. Aber erstmal Musik, Man in the Mirror.
Gotta make the change.
Finn und Meo, wann sind denn wann ist die Bewegung bis hierhin geschwappt nach Siegen-Wittgenstein? Und wer hat es gemacht? Erzählt ihr uns kurz.
Ende Januar hat der Meo bei uns in der Schule das Projekt vorgestellt mit der SV und dann hat sich eine Ortsgruppe gebildet. Es wurde Kontakt mit Greenpeace hergestellt. Da gab es noch die Maxi und die Inga. Die haben dann mit Meo zusammen die Gruppe gegründet und mittlerweile sind wir 15 Leute in der Orga-Gruppe und weit über 500 Leute in den WhatsApp-Gruppen.
Das heißt, ihr wart von Anfang an mit am Start?
Ja, könnte man so sagen. Also es gibt es ja schon seit August letzten Jahres, aber seitdem das so international richtig bekannt ist, sind wir auch hier in Siegen dabei.
Ja. Und die Demos, wie viele Leute laufen mit? Das sind doch, sind es alle 500?
Jein, also es sind ja nicht nur Leute, die bei uns in den WhatsApp-Gruppen sind, die mitlaufen, aber es sind meistens um die 500 Leute. Also auf der ersten Demo zum Beispiel war das so, dass wir einen sehr hohen Andrang hatten, weil es halt noch neu war und es sind halt mittlerweile immer so um die 500.
Ja, jetzt würde ich ganz gern von Ihnen wissen, die hier mit auf dem Podium sitzen, wie halten Sie es denn damit, Fridays for Future von unseren Schülerinnen und Schülern überlebenswichtig oder Kinderkram? Wollen Sie beginnen, Herr Käuser?
Ja, dann mache ich das mal. Als ich von der ganzen Aktion hörte, merkte ich, dass drei Herzen in meiner Brust schlagen. Ich weiß, normalerweise sind es maximal zwei, bei mir waren es drei. Als jemand, der in den 80er Jahren in Marburg studiert hat, im politisch roten Marburg, da konnte man sich nur in der einen oder in der anderen Richtung positionieren, da war politischer Aktivismus, politische Aktivität fast selbstverständlich. Und dieses eine Herz in mir sagte, toll, wir beklagen immer, dass unsere jungen Leute sich nicht mehr politisch artikulieren, Partizipation nicht mehr ernst nehmen, super, ganz toll. Das war das eine. Das zweite Herz, das war natürlich das des Schulleiters, der sagte, wir haben eine Schulpflicht. Und in dem Moment, in dem zu einer Aktionsserie aufgerufen wird, es ging ja nicht um eine einmalige Aktion, da werden wir ein Problem bekommen. Das war das zweite Herz. Und das dritte Herz, das war das, das hat was mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun. Initiative gut. Ich vertrete selbst das Fach Geografie. Da ist Klimawandel ein ganz zentrales Thema, in anderen Fächern auch. Warum sind die nicht früher aufgestanden? Warum stehen sie jetzt erst auf, nachdem über die sozialen Medien, über WhatsApp, über YouTube, die Dinge in Gang gegangen sind. Das sind die drei Herzen, das sind die, die am Anfang geschlagen haben. Vielleicht soll das erstmal reichen.
Herr Grävener, wollen Sie uns verraten, was Sie meinen?
Ja, ich sehe es so ähnlich, wie Herr Käuser das gesagt hat. Zunächst muss man sagen, wir haben Jahrzehnte gehabt, wo wir Jugend gehabt und erlebt haben, die nicht politisiert war. Dass das heute anders zu sein scheint, ist etwas, was ich als positiv erachte, eindeutig. Immer wenn man kritisiert, stellt man Althergebrachtes auf den Prüfstand und das ist etwas, das zwingt zum Nachdenken und das bringt uns weiter. Also uneingeschränkt positiv. Dass das morgens in der Schule passiert, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, die wären insgesamt glaubwürdiger, wenn sie das nachmittags oder in den 13 Wochen Urlaub machten, die sie haben. Sie möchten doch, dass ich meine Meinung sage. Und ich werde Ihnen nicht nach dem Mund reden, sondern ich werde das so sagen, wie ich das persönlich empfinde. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass von Ihren Kollegen sozusagen heute Abend ja vielleicht 20% hier das Auditorium füllen. Das hätte ich mir gewünscht, dass wir eine jüngere Besetzung haben. Das finde ich persönlich sehr schade, aber das ist dann insgesamt nicht zu ändern. Vielleicht noch einen Punkt, warum ich damit nichts anfangen kann, dass das nun morgens passiert. Wir haben Spielregeln in diesem Staat und wir können nicht bei den einen sagen, wir akzeptieren den Tabubruch nicht und bei den anderen diesen Tabubruch durchgehen lassen. Ich will Ihnen ein Beispiel aus der Schule geben. Es war im vergangenen Frühjahr, glaube ich, da sind in Bayern und in Baden-Württemberg Schüler vom Flughafen abgeholt worden mit den Ordnungskräften, weil sie einen Tag blau machten, um in den Türkei-Urlaub zu fahren. Da hat der Staat durchgegriffen. Hier greift der Staat nicht durch, sondern es geht bis in die Spitzen der Politik, die sagen, prima, dass die das so machen. Das finde ich eine Ungleichbehandlung. Man müsste dann beides mit dem gleichen Maßstab messen. Das tun wir leider nicht und das finde ich politisch nicht korrekt.
Danke. Herr Dr. Düpe.
Also ich würde erst mal sagen, dass diese Fridays for Future-Bewegung doch eine ziemlich beachtliche und respektable Bewegung ist, denn die haben irgendwie was geschafft, was viele, viele Jahre vorher niemandem gelungen ist. Denn dass dieses... Dass das Klimathema ziemlich drängend ist, wissen wir jetzt nicht irgendwie seit einem Jahr oder zwei oder ist jetzt kürzlich rausgekommen, sondern das wissen wir seit vielen Jahren. Und es hat sich ja eher so abgezeichnet, dass alles, nachdem es ein bisschen Schwung gab, was gegen den Klimawandel zu tun, eher wieder deutlich rückläufig ist. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, hat diese Bewegung es geschafft, das Thema ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen, hat dafür gesorgt, dass sich politische Kräfteverhältnisse maßgeblich verschieben. Und man hat so ein bisschen über die Politiker gelacht, die dann gesagt haben, komisch, dass jetzt dieser Klimahype kommt. Ich muss sagen, als jemand, der schon seit einer Weile in dem Thema arbeitet, war ich nicht weniger überrascht darüber. Ja? Also ich war positiv überrascht, aber ich war nicht desto weniger überrascht, dass denen das gelungen ist. Naja, und ob jetzt dieser während der Schule, nicht während der Schule Punkt so entscheidend ist, weiß ich nicht. Aber wenn wir da alle was zu sagen wollen, ich weiß nicht. Ich habe am Anfang meines Studiums, es war so 2005, gegen Studiengebühren demonstriert, habe auch ein Semester lang nichts gemacht und habe in dem Jahr sehr viel gelernt, weil wir uns in der Zeit irgendwie sehr viele Dinge angeeignet haben, darüber, wie ein Steuersystem funktioniert, wie Bildungsfinanzierung ist und so weiter. Wenn die mit der gleichen Kraft sich jetzt Themen aneignen, die mit dem Klimawandel zu tun haben, glaube ich, dass da auch ein positiver Lerneffekt und ja, so ein Effekt der Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit dabei rauskommen kann, der für die Bildungsbiografie vielleicht auch nicht so schädlich ist. Also von daher...
Herr Moos, wie sieht es denn mit Ihnen aus?
Ja, also zu Anfang habe ich es 1:1 so gesehen wie der Herr Gräbener. Das hat sich in einem Punkt deutlich geändert. Zu Anfang habe ich auch noch gedacht, das ist irgend so eine Erscheinung, die geht nach ein paar Wochen vorüber. Und nach einigen Wochen, vielleicht Monaten, habe ich gemerkt, das geht nicht einfach so vorüber. Da wird weiter demonstriert und es bewegt sich sogar was in der Gesellschaft. Und dann hat das bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Das liegt natürlich daran, dass während der Schulzeit demonstriert wird. Sonst wird das ja keinen interessieren, sonst wird das auch nicht provozieren. Und seitdem sehe ich es ein bisschen anders. Ich muss allerdings dazu sagen, in einem Punkt habe ich das exakt nach wie vor das gleiche Problem wie der Herr Gräbener. Das liegt vielleicht ein bisschen einerseits daran, dass ich Jurist bin, andererseits auch, dass ich Bürgermeister bin und dass bei mir eigentlich fast jeden Tag irgendjemand an die Tür klopft und gerne irgendeine Sonderbehandlung hätte. Ja, was weiß ich, irgendeinen Bescheid, den andere nicht kriegen, den hätte er gerne. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es ist tatsächlich so, es wird immer und immer wieder von allen möglichen Menschen, aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen nach Ausnahmen gerufen, gerade wenn es um die eigene Behandlung geht. Und das ist schwierig, ja, wenn man eine klare gesetzliche Linie hat, wenn man auch eine rote Linie hat, die man begehen muss, um glaubwürdig zu bleiben und auch gesetzestreu zu bleiben, dann ist es in der Tat schwierig. Und ich glaube, das Beispiel, was Herr Gräbener gebracht hat mit den Schulschwänzern, die einfach einen Tag oder eine Woche früher in Urlaub fahren, weil es billiger ist oder weil es besser passt, das macht deutlich, wie schwierig es ist, dass irgendwann einer entscheiden muss, was ist denn jetzt wichtiger, der Urlaub mit der Familie, der vielleicht wirklich auch nur einmal stattfinden kann, oder aber die Demonstration für einen unheimlich wichtigen Zweck. Eine Ergänzung möchte ich noch bringen. Ich glaube, es ist wirklich schon viel erreicht worden und man kann eines ganz klar erkennen, und das macht mir auch ein bisschen Sorge, politisches Engagement ist heute anders als zu unseren Zeiten. Zu unseren Zeiten hat man sich auch relativ schnell mit Parteien identifiziert und heute ist das viel, viel stärker themenorientiert oder auf ganz bestimmte Aktivitäten orientiert. Das ist gut so, aber ich weiß nicht, ob das weiterbringt. Denn wenn auf der einen Seite diejenigen stehen, die für eine wichtige Sache demonstrieren, und ich finde die Sache wichtig, gehen wir gleich auch im Detail ja noch drauf ein, aber auf der anderen Seite die Entscheider tatsächlich in den Parteien, in den Fraktionen sind, dann wird es schwierig. Deswegen wäre es natürlich toll, wenn aus einer solchen politischen Bewegung das Ganze auch in die Parteien hineingetragen wird und diejenigen, die sich jetzt engagieren, sich dann auch in Parteien engagieren.
Das ist eine Sicht der Dinge. Die Frage ist, ob Parteien mittlerweile nicht mehr so glaubwürdig sind, dass sie das vertreten können, was die Jugend von heute fordert. Aber das wäre ein anderes Thema. Das sicherlich auch wert wäre, hier zu diskutieren. Zu dieser Sache, nämlich was das Streiken zur Schulzeit angeht, hat Greta eine Sache gesagt. Wir Kinder tun oft nicht, was ihr Erwachsenen von uns verlangt. Aber wir ahmen euch nach. Und weil ihr Erwachsenen euch nicht für mich, für uns interessiert, werde ich eure Regeln nicht beachten. Es geht nicht um verlängerten Sommerurlaub. Es geht ums Überleben. Das macht sie deutlich. Ich würde jetzt gern mit dem Publikum einsteigen. Sie haben sich schon geäußert, aber vielleicht will der eine oder andere tatsächlich was sagen. Ute.
Zur gleichen Frage, ist das so?
Einmal an den Herrn von der IGHK. Ich bin selber Azubi und ich habe tatsächlich ausgestempelt, um zu dieser Demo zu gehen. Und ich denke auch, ganz viele Schüler sind letzten Freitag in Aachen gewesen, obwohl sie keine Schule hatten, weil es wahrscheinlich häufig ein Brückentag war. Und ich glaube, diese ganze Streikbewegung, die war vielleicht am Anfang von ein paar unterwandert, die vielleicht wirklich nicht zur Schule gehen wollten. Aber das ist mittlerweile anders. Und wir sehen auch, wie viele Leute sich weiter aktiv engagieren und Plakate malen und so weiter. Und ich glaube, das ist mehr als nur nicht zur Schule zu gehen. Das ist nur der Aufhänger, um in die Medien zu kommen. Aber diese Idee dahinter und auch das Statement, was man damit setzen möchte, ist, glaube ich, vielen wesentlich wichtiger, als nicht zur Schule zu gehen.
Ja, ich habe zwei Anmerkungen. Also einerseits frage ich doch mal in die Runde, von wie viel Arbeitnehmern denn erwartet wird, dass sie in ihrem Urlaub oder in ihrer Freizeit zum Streik gehen und wer das dann auch als solchen erkennt. Und ich möchte, ich weiß nicht mehr, wer es von den Herren auf der rechten Seite gesagt hat, nochmal fragen, warum stehen die Schüler jetzt erst auf? Ich kann mich an eine Plakat erinnern, da ist eine 25-jährige Frau drauf zu sehen, die steht, da heißt es, wir steigen schon aus der Atomkraft aus, seit ich geboren bin. Also ich denke, der Ball, warum steht ihr jetzt erst auf, den kann ich locker zurückschmeißen. Warum müssen die Jugendlichen jetzt erst aufstehen und warum sind die Eltern noch nicht aufgestanden?
Ich würde gerne dazu sagen, dass ich finde, dass schon viel zu viel über dieses Thema geredet wurde, weil die jungen Leute haben inhaltliche Themen. Ja. Und ich fände das sehr schade, weil ich glaube, dass es bei dieser Debatte, geht zur Schule oder nicht, zum einen auch darum geht, dann einfach die Inhalte nicht wahrnehmen zu wollen. Ich finde, da ist schon alles gesagt worden und ich würde mich freuen, wenn man das jetzt hier beenden könnte. mit dem Thema, ob das richtig ist oder nicht. Und ja, ich finde das auch insofern sehr beachtenswert, weil die jungen Leute müssen den Stoff nacharbeiten. Ja. Das ist ja ihr Problem. Also sie sitzen dann in ihrer Freizeit da und arbeiten den Stoff nach. Und ich finde, da könnte man auch mal drüber nachdenken.
Ich glaube, das ist ein gutes, ja. gute Überleitung, wieder aufs Podium zu gehen und vielleicht mal nach den Inhalten zu fragen.
Herr Gräbner und Herr Muß, ja. Sie sagten gerade, dass Sie es schade finden, dass heute so wenig Leute von Fridays for Future gekommen sind. Ich sehe hier doch, vielleicht ist es nicht die Mehrheit, aber es sind schon relativ viele Leute. Außerdem gibt es heute eine Parallelveranstaltung in der Uni. Und da sind sicherlich auch viele Menschen. Und es sind ja auch nicht immer nur Kinder. Ich sehe auch ein paar Erwachsene, die auch bei den Demos immer vor Ort waren. Herr Muß, Sie sprachen von einer roten Gesetzeslinie. Die ist zum
Beispiel... Das war nicht parteipolitisch gemeint.
Nee, ich sehe es jetzt auch nicht so. Sie meinten diese rote Gesetzeslinie. Wir sehen diese Linie nicht an der Stelle, wir sehen sie bei dem 1,5-Grad-Ziel. Dieses 1,5-Grad-Ziel steht deutlich über der Linie des Schulgesetzes. Wenn die Politik sich jetzt in der Pflicht, also sie sieht sich bestimmt in der Pflicht, aber es passiert aktuell ja nichts. Wenn die Politik jetzt eingreifen würde, Handlungsinitiativen ergreifen würde, dann wäre es ja nicht mehr nötig, dass wir in der Schulzeit steigen. Dann könnten wir es ja eventuell auf außerhalb der Schulzeit verlagern bzw. ganz lassen.
Genau, Meo hat die Klimakonferenz in Paris von 2015 angesprochen. Und da ist eben vereinbart worden, 1,5 Grad müssten es, also dürften es nicht mehr werden. Wir sind weit davon entfernt. Aber ihr habt tatsächlich gerade in den letzten Tagen einen Forderungskatalog angelegt und habt Ziele, die ihr eben auch definitiv hier für Siegen-Wittgenstein sehen wollt. Wollt ihr uns davon erzählen?
Ja, ich würde einfach mal kurz anfangen. Ja, wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen mal zusammengesetzt und haben geguckt, was sind Forderungen von Fridays for Future allgemein, aber was haben schon andere Kommunen umgesetzt? Das ist in erster Linie der Klimanotstand in der Kommunalpolitik. Ich erkläre noch mal kurz, was das ist, damit alle das wissen. Der Klimanotstand wird vom Stadtrat ausgerufen und ist eine Art Notstand. Die Stadt erkennt damit die Klimakrise als größtes Problem, als größtes aktuelles Problem der Menschheit an und verpflichtet sich unverbindlich dazu, sofortige Handlungsinitiativen zu ergreifen, um auf allen möglichen Feldern massiv CO2 einzusparen. Wir haben uns dann für verschiedene Sektoren konkrete Forderungen rausgeschrieben, die für Siegen konkret umsetzbar sind. Ich weiß nicht, möchtest du kurz was davon?
Ja, zum Beispiel hatten wir bei dem Thema Verkehr, dass man zum Beispiel die Innenstadt autofrei machen könnte, zum Beispiel die Oberstadt. Dort ist es... Dort ist es nämlich nicht nötig, mit dem Auto hinzufahren. Man könnte ja auch Sonderregelungen treffen, zum Beispiel für Lieferverkehr oder für gehbehinderte Leute. Die könnten dann da hochfahren, aber dass man es halt erstmal verbietet. Dann könnte man noch die Parkgebühren anheben, hatten wir noch aufgeschrieben. Oder dass man ein flächendeckendes Netz für Ladestationen einrichtet, damit Autos, also E-Autos, mit Grünstrom geladen werden können.
Genau, das war der Sektor Verkehr, ein Teil aus dem Sektor Verkehr. Wir haben noch den Sektor Energie. Da steht einmal drin als Beispiel eine Solarpflicht für Neubauten. Das heißt, alle Neubauten müssen zwingend mit Grünstrom, mit Strom, der selbst produziert wird, entweder sind diese Solarkollektoren eben für den Strom da oder für die Heizung. Es lässt sich mit Solar auch Wasser beheizen. Dadurch könnte sehr, sehr viel CO2 eingespart werden. Des Weiteren die Erhöhung der energetischen Sanierungsstandards in allen städtischen Gebäuden. Da kann die Stadt auf jeden Fall viel tun. Ich mache jetzt noch ein Beispiel aus dem Sektor Sonstiges. Einfach die Förderung von plastikfreien Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt den Unverpacktladen in Siegen leider noch nicht, der macht dieses Jahr auf. Aber da könnte die Stadt einfach fördernd eingreifen und so das Angebot für plastikfreien Einkauf erleichtern.
Das war jetzt schon sehr konkret eben auf Siegen-Wittgenstein eingestellt. Ich würde ganz gerne mal hören, was ist denn von den Sachen schon auf dem Weg oder gar umgesetzt? Gibt es da was? Ich weiß nicht, ob Herr Muß oder Herr Düber sich da äußern möchten.
Also war ja auf Siegen bezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir alles gemerkt habe. Ihr müsst mir dann nochmal auf die Sprünge helfen. Autofreie Oberstadt ist schon oft diskutiert worden. Im Moment wird auch ein neuer Verkehrsentwicklungsplan bearbeitet von einem externen Büro, was eben auch alle Gesichtspunkte des Klimaschutzes mit betrachtet. Es ist bisher immer als nicht machbar angesehen worden. Machbar wäre es wahrscheinlich schon mit einer Radikallösung, aber dann weiß ich nicht, was Ihnen die Geschäftsleute dort oben sagen werden. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, denn wir haben schon so viel Ärger gehabt, nur weil wir, und da sind wir bei der zweiten Forderung, die Parkgebühren um wenige Cent erhöhen wollten. Das hat einen Sturm der Entrüstung übrigens auch in den Medien gegeben. Ich habe niemanden gehört, der die Stadt und insbesondere die drei Fraktionen, die Jamaika-Fraktion, die das umsetzen wollten, unterstützt hat bei diesem Anliegen. Deswegen ist es auch wieder ein wenig eingedampft worden. Es wäre schön gewesen, wenn da wesentlich mehr Unterstützung gekommen wären für diese drei Fraktionen. Dann hätte man dieses Thema, was insbesondere dazu führen soll, dass die Autos dann eben auch in die Parkhäuser gehen und nicht noch viel Parksuchverkehr entsteht, dann hätte man es vielleicht umsetzen können. So war aber die öffentliche Meinung eine völlig andere und die Politik ist dadurch massiv unter Druck geraten.
Ja, darf ich ganz kurz oder Mio, du zuerst.
Okay, man kann ja auf der einen Seite nicht die Parkgebühren erhöhen, ohne das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu verbessern. Das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel in Siegen ist, um es mal lasch auszudrücken, mäßig, meiner Meinung nach. Auf der einen Seite die öffentlichen Verkehrsmittel, auf der anderen Seite die Ausbauung des Radnetzes. In Siegen gibt es so gut wie einen durchgängigen Radweg, mit dem man von Geisweid in die Stadt kommt, aber der ist nicht wirklich, sagen wir mal, auch kinderfreundlich. Wenn ein Kind beispielsweise in Richtung Giersberg fahren will, kann dieses Kind ausschließlich auf dem Bürgersteig fahren und die Eltern fänden das wahrscheinlich nicht okay, weil es für das Kind zu gefährlich ist. Und da muss man einfach die eine Seite, auf der einen Seite eben die Parkgebühren erheben, auf der anderen Seite Alternativen schaffen, um eben nicht mit dem Auto fahren zu müssen.
Es waren noch zwei Punkte gefragt, was tut die Stadt, aber vielleicht erstmal auf den ÖPNV einzugehen. Ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, das ist so. Dann müssen wir da einen kompletten Wechsel durchführen in der bisherigen Vorgehensweise, die ja eigenwirtschaftlich ist. Sie wissen das, der ÖPNV soll sich selber tragen. Jetzt muss ich dazu sagen, da bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Das hört sich blöd an, auf Zuständigkeiten hinzuweisen, aber die Stadt ist nicht für den Busverkehr zuständig. Das wissen die wenigsten. Ich kriege jeden Tag massive Beschwerden. Die Stadt ist nicht zuständig. Das ist der Kreis, beziehungsweise auch da muss ich sagen, ist auch nicht der Klimaschutzmanager für zuständig, sondern letztlich der Zweckverband Personennahverkehr aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Vielleicht zwei Punkte noch, die Sie angesprochen haben. Ladeinfrastruktur ist im Moment noch ein bisschen dünn, wird sich dieses Jahr massiv ändern. Die Stadt hat 22 weitere Ladestationen geordert. Die werden also ausgeschrieben im Moment. Die werden hoffentlich im Laufe dieses Jahres dann auch an vielen wichtigen Standorten aufgebaut. Das heißt, die Ladeinfrastruktur wird sich deutlich verbessern. Und ich glaube auch, dass man wirklich sagen kann, dass wir bei der energetischen Sanierung unserer städtischen Gebäude schon extrem weit sind. Da haben wir so viel investiert in den vergangenen Jahren, insbesondere was die Energieeffizienz angeht. Wir haben Ich meine, wir hätten mittlerweile 20 Blockheizkraftwerke eingebaut in den städtischen Anlagen. Wir haben 15 Photovoltaikanlagen, ich glaube fast genauso viele Solaranlagen, Pelletheizungen, auch eine ganze Menge. Also da ist wirklich eine ganze Menge geschehen und wir haben, wenn ich das richtig sehe, seit 2010 etwa, ich schätze gut 25 Millionen Euro, wenn nicht sogar 30 Millionen Euro in die Energieeffizienz unserer städtischen Gebäude investiert. Das sind vielleicht nicht Themen, mit denen man in der Öffentlichkeit punkten kann, deswegen wird es auch selten in den Medien berichtet, aber da, wo wir können, werden Lampen ausgetauscht, da werden neue Verbundsysteme angebracht, Fenster ausgetauscht und. Also das ist schon eine ganze Menge, was wir da gemacht haben, was vielleicht nicht wirklich in der Öffentlichkeit ankommt.
Danke erstmal. Genau. Was sagen Sie denn dazu, Herr Düber? Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht? Denn Sie sind ja der Anwalt für den Klimaschutz, für den Kreis Siegen-Wittgenstein. Reicht es Ihnen aus, was hier passiert?
Ja, ich weiß nicht genau, ob Anwalt die Rolle schon richtig beschreibt. Ich bin ja tatsächlich letztlich ein einfacher Verwaltungsmitarbeiter und tue sozusagen das, was die Politik entscheidet, ne? Also um die Rollen mal klar auseinanderzuhalten, ne? Also der Kreistag beschließt bestimmte Dinge und die Verwaltung darf die dann umsetzen. Die Verwaltung darf natürlich auch Anregungen geben, tun wir auch. Und insofern sozusagen so ist da das Verhältnis, wer da für was zuständig ist, beim Zuständigkeitsbereich, um den noch zu klären. Ansonsten muss man ja zu den Forderungen erstmal sagen, dass auch die jetzt eher ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Ne?
Also die das sind ja nur genau, beispielsweise, also einige wenige.
Genau, das wären sozusagen ein paar erste sicherlich sinnvolle Ideen, die in die richtige Richtung gehen, also die zumindest einen Beitrag leisten, um Emissionen zu senken, die aber natürlich die Dimensionen nicht erfassen. Also selbst wenn wir, um beim Photovoltaik zu bleiben, alle Photovoltaikpotenziale im Kreisgebiet heben, können wir damit 60% der Stromversorgung decken. Das heißt, unser Ziel ist ja, sozusagen klimaneutral unseren Strom zu erzeugen. Das wird also allein mit Photovoltaik nicht gelingen, ne? Sondern die einzige Energieträger, mit dem das noch geht, ist Windenergie. Und wie wir alle wissen, ist der hochkonfliktbelastet. Das heißt, da sind dann sozusagen auch so Bewegungen gefragt wie Fridays for Future. Kommen die da ins Gespräch mit entsprechend nicht weniger starken Gegenbewegungen, die sozusagen erheblichen Druck in die Richtung machen, dass sowas nicht weiter ausgebaut wird. Und sozusagen Leute wie Herr Muß, die sich alle paar Jahre zur Wahl stellen wollen, sind dann sozusagen davon abhängig, dass die Mehrheit haben, also wenn er das sozusagen vertreten will, ist er davon abhängig, dass die Mehrheit haben, die sozusagen in insgesamt ein Paket vertreten, was reicht, um die Energiewende in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr zu schaffen. So, das wäre sozusagen erstmal die Einordnung dessen, was da gesagt wurde. Das andere ist, ja, also sozusagen Mobilität Oberstadt, das machen wir nicht als Kreis. Das ist natürlich eine Angelegenheit der Stadt. Aber natürlich überall, wo man PKW-Mobilität reduziert, senkt das die Emissionen. Und insofern ist das ein sinnvoller Beitrag. Genauso muss man dabei natürlich sicherstellen, dass es entsprechend andere Verkehrsmöglichkeiten gibt. Und da glaube ich, das sehen wir ja auch bei Siegen zu neuen Ufern und sowas, dass Städte, die das schaffen, deutlich schöner sind als Städte, die das nicht schaffen. Das heißt, auch wenn es am Anfang vielleicht einen erheblichen Widerstand gegen solche Maßnahmen gibt, weil da verschiedene Interessen im Hintergrund stehen, glaube ich, dass letztlich so gut wie alle gesellschaftlichen Gruppen davon profitieren. Wenn man sich meinetwegen mal Städte wie Kopenhagen anguckt, die es geschafft haben, sozusagen komplett auf ein nachhaltiges Verkehrsmodell umzusteigen, das hat eine viel höhere Lebensqualität als Städte, denen das nicht gelingt. Und insofern glaube ich, dass man da als Politik durchaus auch gewinnen kann. Ja, zu Photovoltaik habe ich was gesagt. Es ist sozusagen der stärkste erneuerbare Energieträger, den wir im Kreis nutzen können, der klimaneutral ist. Was wir da tun, ist, auch auf Kreistagsbeschlüsse hin, sozusagen alle unseren Kommunen anbieten, sie zu unterstützen, wenn sie Unterstützung brauchen beim Ausbau von Photovoltaikpotenzialen, jetzt erstmal für Dachflächen und dann, sobald es ein entsprechendes Potenzialkataster gibt, auch für Freiflächen-Photovoltaik. Genau, aber ich habe jetzt auch gesagt, wie viel man letztlich damit erreichen kann. Ne? Und wenn es nur die kommunalen Liegenschaften sind, ist es ein kleiner Beitrag. Es ist sinnvoll, es muss gemacht werden, Kommunen sollen auch Vorreiter sein, aber man darf sich nicht vertun, wie groß da die Wirkung letztlich davon ist.
Herr Gräbner nickt schon die ganze Zeit und will mit Sicherheit was dazu sagen, wie das denn bei der Industrie und im Handel ankommt. Tatsächlich ist es ja so, was Herr Muß sagte, es gibt ein Proteststurm. Aber die Städte, die zum Beispiel Fußgängerzonen gemacht haben, den Autoverkehr ganz verbannt haben, sagen, das hat sich gelohnt, auch für den Handel beispielsweise. Wie sehen Sie das und wie, was sagt Ihre Klientel dazu?
Jetzt sagen Sie mir bitte genau, wie ich was sehe. Also was meinen Sie jetzt konkret? Er hat ja einige Punkte genannt.
Genau.
Also Sie meinen alle Punkte, die er...
Sie dürfen sich gerne einen aussuchen. Alles schaffen wir nicht.
Ja, dann nehme ich mal, um Sie mal zu überraschen, mal ein paar Punkte, die ich ganz genauso sehe wie Sie. Wir haben als IHK in den vergangenen 3 Wochen eine Umfrage gemacht bei Gewerbetreibenden in Siegen und in Kreuztal und haben sie gefragt, wie sie den ÖPNV und dessen Qualität zwischen Kreuztal und Siegen einschätzen. Also ich mache das jetzt ganz einfach. Da sind viele Fragen gestellt worden, aber im Kern ging es um die Frage, wie ist der ÖPNV bestellt? Und an dieser Umfrage haben sich 28% beteiligt. Das ist von der Validität her außerordentlich hoch, also sehr viel. Das hat uns wirklich gewundert. Und wir haben das aufgehängt an diesem Seilbahnthema. Das haben Sie ja vielleicht in der Presse verfolgt, weil wir als IHK wissen wollten, wenn wir als IHK etwas zu diesem Thema sagen, Seilbahn als Element des ÖPNV, dann können wir das ja nicht ins Blaue tun, sondern dann müssen wir die fragen, für die wir sprechen. Und da hat uns ungeheuer gewundert, das ist im Übrigen auch als Pressemeldung veröffentlicht, ist nur noch nicht in allen Medien erschienen. Nur mal ganz nebenbei, können Sie aber bei uns auf der Homepage lesen, alle Zeitungen haben es noch nicht gebracht. Da ist aber rausgekommen, dass die Seilbahn-Idee von über 40% der befragten Firmen für eine sehr sympathische und tragfähige Idee gehalten wurde. Das hat uns, ich sage ganz offen, das hat uns zunächst mal überrascht. Wir haben dann gefragt, ob sie das auch für umsetzbar halten. Da hat eine knappe Mehrheit gesagt, sie hielten es nicht für umsetzbar. Aber zunächst mal haben sie gesagt, sie hielten es für sympathisch. Und dann haben wir gefragt, wenn man dieses Seilbahnprojekt mal ins Verhältnis setzt zu 5, 6, 7 anderen ÖPNV-Themen, wie schätzen Sie das dann ein? Also wir haben gefragt, ist das wichtiger als Carsharing? Ist das wichtiger als Park-and-Ride-Parkplätze? Ist das wichtiger als der ÖPNV auf Gummi, also bei Bussen? Ist es wichtiger als Bahn und so weiter? Und dabei hat sich herausgestellt, dass der ÖPNV und dessen Bedienung in der Art, wie wir sie in Siegen-Wittgenstein haben, kein Thema von Herrn Muß, sondern eher ein Thema beider Kreise, dass das nur von einem Viertel der Betriebe als eine wirklich gute Lösung angesehen wird. Dass aber 40% gesagt haben, sie wären dafür, die Radwege auszubauen. Und dass über 40% sagen, man müsse an der Stelle den ÖPNV völlig neu denken. Das ist etwas, was Sie, glaube ich, auch angesprochen haben. Das ist ungeheuer schwierig im Detail umzusetzen. Aber das zeigt Ihnen, dass bei denen, die in der gewerblichen Wirtschaft entscheiden, eine ganze Menge Personen sind, die vielleicht den Gedanken, die Sie geäußert haben, an der Ecke jetzt bei diesem Thema sehr viel näher stehen, als Sie das überhaupt vermuten. Ich empfehle Ihnen da wirklich, also ich empfehle Ihnen nicht, jeden Tag die IHK-Webseite zu besuchen, aber ich empfehle Ihnen wirklich, diese Pressemeldung mal zu lesen und dann werden Sie feststellen, dass da, glaube ich, sehr abgewogen vorgegangen wird. Vielleicht noch ein Satz zu den Parkplätzen, was Herr Muß gesagt hat. Das ist das klassische Problem, was er beschrieben hat, zwischen dem Handel, der dort stationär seine Geschäfte macht, der in einem dramatischen Wettbewerb mit den Online-Konkurrenten steht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einer kommunalpolitischen Struktur, die ihn dabei unterstützen muss. Und deswegen wäre es gut, wenn Leute wie Sie in die Kommunalpolitik gingen.
Herr Keuser, das Pädagogenherz schlägt hoch, oder?
Nee, das Herz, ja doch, das Herz schlägt schon hoch, weil ich vorhin von den drei Herzen meiner Brust ja gesprochen habe, die am Anfang der ganzen Aktivitäten standen. Ich würde gerne 3 Dinge sagen. Erstmal finde ich gut, dass wir auf die inhaltliche Ebene gegangen sind. Denn eine Zeit lang ist die ganze Diskussion um die Streiksituation sehr hoch gekocht. Und soweit ich das einschätzen kann, ist an allen Schulen und in allen Schulformen auf eine sehr sensible Art und Weise damit umgegangen, denn, auch das darf man nicht vergessen, die Streikkultur, sondern der zivile Ungehorsam ist ein ganz zentrales Merkmal unserer demokratischen Spielregeln. Und, das habe ich auch versucht, den Schülerinnen und Schülern zu erklären an meiner Schule, das sind sehr viele, mit denen ich ganz persönlich geredet habe, ich habe ihnen versucht zu erklären, Wir müssen das sozusagen als Schule in einer gewissen Weise ahnden, weil es ein Schulgesetz gibt. Aber andererseits, wenn ich streike, bestreike ich ja ein System. Ich bestreike damit Schule auch als Vertreter eines Systems. Man könnte sagen, des Systems der Erwachsenen auch. Und dann muss ich auch akzeptieren, dass ich möglicherweise mit gewissen Sanktionen, aber auf einem sehr niederschwelligen Niveau, eben Nacharbeiten, die Möglichkeit, auch zum Beispiel Klassenarbeiten nachzuschreiben, dass ich das in Kauf nehme. Das wollte ich abschließend dazu noch sagen. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das an den meisten Schulen auch so geschehen. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt benennen, der, glaube ich, an das anschließt, was meine Vorredner sagten. Wir erleben im Moment ja zwei politische Richtungswege. Der eine ist der versucht, sich einerseits nach rechts abzugrenzen, ohne die Rechten zu verlieren, wenn ich es mal so ganz böse sagen darf. Diese Abgrenzung zwischen rechts und rechtskonservativ, konservativ-bürgerlich, das ist das eine. Das andere, und da hat die Bewegung mit Sicherheit sehr stark zu beigetragen, wir erleben im Moment einen Höhenflug des Themas Klima, Klimawandel, der dazu geführt hat, dass in der Diskussion um die Schulrechtsfrage ja ganz schnell der Wind von einer ganz anderen Richtung kam. Der Bundespräsident äußerte sich, der Ministerpräsident äußerte sich, die Bundeskanzlerin äußerte sich. Unter Umgehung dieses Rechts und unsere Schulministerin stand, ich darf das mal so sagen, stand eine Zeit lang ziemlich allein auf verlorenem Posten, weil sie sozusagen versuchte, die schulrechtliche Seite durchzubekommen. Was ich damit sagen möchte ist, was, glaube ich, gelungen ist, und insofern war die Bewegung schon sehr wichtig. Es ist tatsächlich, auch im Sinne, wie Herr Muß das formuliert hat, es ist wirklich gelungen, dass alle politischen Gruppierungen, fast alle, auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber, und das mag ich jetzt mit etwas mahnenden Worten, jetzt wird es sehr, sehr wichtig sein, dass wir auch dazu bereit sind, unser Leben selbst auch in Frage zu stellen und unsere Lebensformen. Was ich wahrnehme ist, und ich meine das jetzt nicht polemisch, aber ich finde, man sollte es mal deutlich sagen, die Zahl der Flugreisen, die für diese Sommerferien gebucht worden sind, war noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Wenn ich an meiner Schule mittags nach draußen schaue, im FHM geht das sehr gut, dann sehe ich in der Regel Eltern, meistens ein Vater, eine Mutter, die mit einem Auto vorfährt, was das Format eines Kleintransporters hat und was die Leistung einer Rangierlokomotive hat. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst etwas. Was ich damit sagen möchte ist, das Leben, was wir im Moment, was ein großer Teil der Menschen in unserem Land im Moment noch lebt, ist eines, was faktisch den Klimawandel und die Klimaprobleme in weiten Teilen zu ignorieren scheint. Es ist gut, dass wir diese politische Bewegung jetzt haben. Aber es wird jetzt, glaube ich, ganz wichtig sein, dass diese politische Bewegung auch dazu führt, dass allen klar ist, wenn solche Forderungen und wenn solche Überlegungen umgesetzt werden, zum Beispiel Stärkung des ÖPNV, dann muss das auch bedeuten, dass wir unsere individuelle Mobilität ganz deutlich einschränken müssen.
Das, was Sie sagen, Herr Keuser, würde ich wirklich unterstreichen. Das Problem an der Sache ist nur, meistens bestimmen die Eltern, wohin die Flugreise geht und nicht die Kinder. Und die andere Sache, die mit den Autos. Ich glaube, die meisten Kinder würden lieber gehen, fahren, im jugendlichen Rudel sein und nicht abgeholt werden. Das ist Sicherheitsbedürfnis der Eltern. Aber womit Sie unbedingt recht haben, das Schwierige ist, dass wir uns alle ändern müssen mit unseren ganzen Einstellungen. Viele sind schon weiter. Herr Düber wollte jetzt noch was dazu sagen. Dann geht es noch mal zu euch. Reagiert darauf. Dann würde ich ganz gern Musik haben. Und dann erst das Publikum. Erst das Publikum und dann Musik. Okay, Herr Düber.
Ja, nur ganz kurz. Also ich finde alles richtig, was Sie gesagt haben. Nur glaube ich nicht, dass es damit getan ist, sozusagen, dass wir jetzt nur an individuelle Verhaltensweisen appellieren sozusagen und hoffen. Ich habe nicht behauptet, dass Sie das gesagt haben. Ich wollte das deswegen. Deswegen habe ich das ergänzen wollen, weil sozusagen ohne, dass wir jetzt anfangen, auf allen politischen Ebenen, von der EU bis zur Kommune, sozusagen die Rahmenbedingungen dahingehend verändern, dass sozusagen ein vernünftiges Verhalten uns nahegelegt wird. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und wenn man das jetzt meinetwegen am Verkehrssektor diskutiert, was wir ja jetzt machen, wenn wir über Flugreisen und wenn wir über Oberstadt und so weiter reden, dann muss das ja heißen, dass wir die Mobilität irgendwie anders gestalten. Und da können Kommunen sehr stark die Rahmenbedingungen verändern. Dann muss man eben dafür sorgen, dass meinetwegen Busse in Städten Busspuren haben und Vorfahrt haben und der Autoverkehr entsprechend weniger attraktiv wird. Das heißt, man muss das, wie ich habe Kopenhagen eben erwähnt, man muss sozusagen auf der einen Seite ein ÖPNV-System aufbauen, was hinreichend attraktiv ist, und auf der anderen Seite aber natürlich Parkplätze, Busspuren und so, also Busspuren bauen, Parkplätze zurücknehmen und so weiter, um sozusagen auch gleichzeitig den PKW-Verkehr unattraktiver zu machen. Denn wir sehen in Siegen-Wittgenstein schon ganz gut, dass das hier ein sehr eingeschliffenes Muster ist. Wir haben im Kreisgebiet einen Model-Split von irgendwie 77% PKW-Anteil und in der Stadt Siegen, wo der Busverkehr ja schon ein gutes Stück besser ist, von 76. Das heißt, nur das faktische Busangebot selber macht da noch keinen relevanten Unterschied. Ja, das heißt, in Siegen fahren noch genauso viele Leute Auto wie in Wittgenstein, und obwohl wir hier ein dichteres Busnetz haben. Das heißt, da müssen Maßnahmen dazu kommen, die auch das Autofahren unattraktiver machen. Sonst werden die Leute das weiterhin tun. Das Gleiche gilt für Flugreisen und so weiter.
Herr Gräbener wollte noch einmal reagieren und dann könnt ihr noch was dazu sagen.
Ja, ich würde einfach noch hinzufügen, also ich würde alles unterstreichen, was Sie gesagt haben. Was man den Leuten dann sagen muss, ist, es wird teurer. Und alle die eben geklatscht haben, die müssen dann eben auch bereit sein, die Flugreisen, das ÖPNV-Angebot, alles das, was da drumherum liegt, dass das bepreist wird. Und ich will nur mal einen Punkt in die Diskussion einbringen, der hat jetzt mit Siegen nichts zu tun. Gehen wir mal auf die Wohnbebauung. Wir haben eine Eigenheimquote in Deutschland von 43%. Die liegt in Italien und in den südlichen Ländern bei 65-70%. Wenn man jetzt an die energetische Ertüchtigung sozusagen des Wohneigentums geht, Klimawandel, dann wird das bedeuten, dass das in der Tendenz eher Mieter trifft als Vermieter. Ich will nur mal das eine Beispiel geben. Die Mieter sind im Regelfall nicht diejenigen, die sozial die Stärkeren sind, sondern es sind in der Tendenz eher die Schwächeren. Und was mir an dieser gesamten Debatte fehlt, das ist, dass man das klar und deutlich adressiert. Das ist im Moment im politischen, nehmen Sie mal die Pressemeldung jetzt aus München, die da vorgestern kam, das ist im Moment, wird das politisch adressiert, als wenn das ein ganz locker zu lösendes Thema wäre, wo kein Preisschild dran hängt. Und das ist grottenfalsch. Das können Sie bei den Flugreisen bepreisen, das können Sie bei den Heizkosten bepreisen, das können Sie bei der Grundsteuer, bei der Miete, bei all dem, was Sie da nehmen, können Sie das bepreisen. Und ich finde, es wäre ehrlicher, die Debatte mit Preisschildern zu führen, als den Leuten Sand in die Augen zu streuen.
Die Debatte wird schon mit Preisschildern geführt, weil es nämlich ganz einfach ist, die Umrechnung bei einer CO2-Steuer, die auf 180 Euro pro Tonne umgerechnet wird, kann man eben auch tatsächlich auf die Gebrauchsgüter umlegen. Was politisch ja auch schon lange überfällig ist, ist, warum wird Kerosin immer noch tatsächlich subventioniert und damit werden Flugreisen billiger als Bahnfahrten?
Fridays for Future, das siebte Martini-Stadtgespräch in Siegen. Die zweite Stunde gleich nach den Nachrichten um 20 Uhr. Fridays for Future, das Thema des siebten Martini-Stadtgesprächs in Siegen. Ihr hört die zweite Stunde eines Zusammenschnitts der Veranstaltung vom letzten Mittwoch. Moderation Silke van Dorn vom Schulreferat der Evangelischen Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein.
Ein Flug mit CO2-Steuer, also wenn das da draufgesetzt wird, von Frankfurt nach New York würde über 2000 Euro mehr kosten. Mehr. Und wenn wir das umsetzen, dann wird sich gewisses Reiseverhalten einfach verändern. Ich weiß, das ist dann wieder das, wo Politiker sagen, dann werde ich nicht wiedergewählt. Aber das ist vielleicht ein Risiko, das man eingehen muss, oder? Wie seht ihr das?
Also Sie sagten ja eben, es wird teuer. Ja, es wird teuer, das stimmt. Aber wissen Sie, was noch teurer ist? an die Klimakrise, die nicht gebremst wird. Die ist deutlich teurer, als wenn wir jetzt... Wir müssen uns auch ein Stück weit fragen, wie viel Mobilität brauchen wir eigentlich? Vielleicht auch nicht im Alltag. Wir müssen aber nicht viermal im Jahr nach Malle fliegen. Wir müssen auch nicht irgendwie mal gerade eben einen Flug von Frankfurt nach Berlin nehmen, nur weil es günstiger ist als die Zugreise. Und es ist leider immer noch so, dass Klimaschutz ein echtes Privileg ist. Am Beispiel jetzt nochmal Bahnreisen. Bahnreisen sind unheimlich teuer. Wenn man im Supermarkt Bioprodukte kauft oder sowas in der Art, das ist auch einfach viel teurer als das Normale. In Anführungsstrichen normale, eben konventionelle. Und da muss die Politik jetzt auch eben steuernd eingreifen, dass Klimaschutz eben kein Privileg mehr sein muss, sondern dass alle Menschen, ob jetzt arm oder reich, dort etwas auch bei sich selbst tun können.
Wir würden gern wieder Ihre Meinung und Ihre Beiträge dazu hören.
Geht's los. Okay.
Ja, ich würde nochmal auf den ÖPNV zurückkommen. Da kann man gut deutlich machen, ein Problem, was auf anderen Gebieten das gleiche ist. Ich finde es unerträglich, dass der ÖPNV privatwirtschaftlich betrieben wird. Das geht nicht. Können wir im Moment sehr gut beobachten. Außerdem wird das System natürlich auch bezuschusst durch die Schülerfahrkarten und so weiter. Das sind ja auch einige Millionen. Also privatwirtschaftlich geht nicht. Man kann mit dem ÖPNV kein Geld verdienen. Und das muss auch nicht sein. Der ÖPNV ist eine Aufgabe des Staates. Der Staat und die Kommune muss dafür sorgen, der Kreis muss dafür sorgen, dass die Bürger sich bewegen können in ihrer Umgebung, dass sie einkaufen können, dass sie konsumieren können. Das ist ja durchaus ein primäres Interesse auch der Kommune und des Kreises. Und das ist das eine. Und dann würde ich sagen, wir haben am Anfang sehr pragmatisch argumentiert. Warum stellt man den ÖPNV nicht um auf wasserstoffbetriebene Busse? Ein normaler Gelenkbus kostet 300.000 Euro. Ein Gelenkbus, der wasserstoffbetrieben ist, kostet dreimal so viel. Oh, da haben wir schon einen Grund, könnte man sagen. Ist aber nicht so. Wenn so viele wasserstoffbetriebene Busse gebaut würden wie dieselbetriebene Busse, dann wäre das genau umgekehrt. Warum sind die Kommunen, warum sind die Kreise, warum ist der Städtetag nicht in der Lage, ein solches Ziel anzusteuern? Der Wasserstoff ist außerdem eine Speichermöglichkeit für den Strom, der ja angeblich aus Windenergie überschüssig vorliegt und den man nicht speichern kann. Man kann ihn sehr wohl speichern, ist überhaupt keine Frage. Und man könnte Wasserstoff betreiben. Dann braucht man unten die Messstation in der Sandstraße schon nicht mehr, wenn die Busse mit Wasserstoff fahren würden. Nur das mal als ein Beispiel, wie man konkret vorgehen könnte, an einem einzigen Beispiel. Man kann nicht alles zusammennehmen.
Wir sind ja mittendrin in einer Nachhaltigkeitsdebatte und nach einer gängigen Definition Nachhaltigkeit besteht Nachhaltigkeit darin, Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Ich möchte ein positives Beispiel sagen. Ich war kürzlich mit Studierenden in Saarbeck. Ich weiß nicht, wer das kennt. Saarbeck ist eine kleine Gemeinde nahe bei Münster und das ist eine klimaautarke oder fast autarke Gemeinde und da haben sich alle zusammengetan. Der Bürgermeister, der Stadtrat, die Industrie und haben gesagt, wir machen was ganz Neues. Und sie haben einen Klimapark gebaut oder sie haben ein altes Armeegelände gekauft, haben dort eine Solaranlage, Bürgerwindturbinen eingebaut, Biogasanlagen und das Ganze funktioniert kommerziell okay, das funktioniert ökologisch okay und es funktioniert auch natürlich ökologisch okay. Ich denke, Siegen könnte sich irgendwo, vielleicht ist eine ganz andere, natürlich andere Dimension, aber Industrien Siegen, die Stadt in Siegen, Kreis, könnten sich vielleicht das nochmal genauer anschauen und schauen, welche revolutionären Ideen man da kriegen kann und die umsetzen kann.
Guten Abend. Es wird viel darüber geredet, was wir Menschen im Einzelnen dazu tun können, den Klimawandel einzudämmen. Das ist auch richtig und wichtig. In unserer Gesellschaft muss ein Umdenken in dieser Weise stattfinden. Doch genauso finde ich es wichtig zu beachten, wer denn noch verantwortlich für einen Großteil des Ausstoßes der Treibhausgase verantwortlich ist. Und das ist natürlich die Industrie. Die Industrie wird von unserem Staat bezuschusst und subventioniert. Die Kohlekraft wird subventioniert. Die Autoindustrie wird subventioniert. Und wir sind natürlich immer noch an einem profitorientierten Wachstum orientiert. Aber kann es denn überhaupt möglich sein, dass wir oder kann profitorientierter Wachstum und Klimaschutz in der Industrie überhaupt vereinbar sein, stelle ich mir die Frage. Denn wenn weiter Boden versiegelt werden, wenn weiter Industrien und Fabriken hochgezogen werden, dessen Schornsteine immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre schießen, können wir dieses Problem nicht bewältigen, weil die Industrie halt einfach auch einen Großteil der Treibhausgasemissionen ausmacht.
Also ich finde es ganz toll, dass die jungen Leute sich Gedanken machen, was man hier vor Ort verändern könnte und wo man politisch eingreifen könnte. Einen Tipp möchte ich euch geben und da möchte ich das aufgreifen, was der junge Mann eben da hinten sagte, die Industrie. Und hiermit möchte ich hier ansprechen, die energieerzeugende oder umwandelnde Industrie. Und da haben wir hier nämlich einen starken Player in Siegen, das ist das RWE. Und die Stadt Siegen ist ganz, ganz eng mit RWE verbandelt. Unter anderem hat die Stadt Siegen RWE-Aktien. Und da könnte eine von euren Forderungen sein und sich dem Bündnis raus aus RWE anschließen oder das unterstützen, nämlich dass die Stadt Siegen diese Aktien abstoßen soll.
Das ist auch eine unserer Forderungen. Das stand auch auf dem Forderungspapier drauf. Das wurde gerade eben nur nicht als Beispiel genannt. Aber das ist eine unserer Forderungen auf jeden Fall.
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, die hier schon erwähnt wurden, die ich super richtig und wichtig finde. Erstmal allgemein diese ganze Thematik, dass da jetzt überhaupt mal wieder drüber gesprochen wird. Das hat ja auch meine Generation komplett mit zu verschulden, dass das so spät erst passiert ist. Deswegen glaube ich, gibt es da über das Thema sowieso gar keine Diskussion, weil das einfach das wichtigste Thema überhaupt ist. Und ich glaube, was gesagt wurde, dass wir bei uns selber anfangen müssen, auch das, was Herr Keuser da gesagt hat und auch hier im Publikum, ist, glaube ich, die eine Seite, die ist sehr, sehr wichtig und da sollte ja ich auch bei mir selber anfangen, jeder bei sich selbst. Wir essen viel zu viel Fleisch, wir fliegen viel zu viel in Urlaub, wir fahren die größten Karren aller Zeiten und der Mensch hat halt einfach ein Problem damit, sich auf das zu beschränken oder wenn ihm was weggenommen wird. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei der Sache. Aber um auf das Thema Industrie zurückzukommen, glaube ich, ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig, seinen Konsum so einzustellen, dass man es wirklich ökologisch macht, weil man es gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ich lese in den Medien irgendwo, dass Amazon wieder irgendwas falsch gemacht hat oder Nestlé irgendwelche Wässer privatisiert. Dann kann ich das natürlich machen und das nicht mehr kaufen. Aber ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr durchblicken. Und deswegen ist halt da doch wieder die Politik gefragt, selbst mit einzugreifen, weil wir als Menschen gerade durch diesen ganzen globalisierten Handel überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich durchzublicken, was ist denn hier noch wirklich gut, was kann ich kaufen, was kann ich nicht kaufen. Andererseits findet sich ja auch schon Wandel. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 10% Vegetarier auf der Welt. Das ist eine beachtliche Zahl. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich wäre es gerne, aber ich schaff's auch nicht. Ich glaube auch diese ganzen Unverpacktläden in Berlin und wo auch immer ist das ja gang und gäbe. Ich habe ganz viele Leute in der Bekanntschaft, die kein Plastik mehr verwenden wollen, die das versuchen. Es ist unglaublich schwierig. Wir können es nur bis zum gewissen Grad selbst machen und ansonsten ist halt leider die Politik da gefragt.
Ich möchte einmal darauf eingehen, was im Plenum besprochen wurde und zwar, dass wieder gesagt wurde, dass die Mieter viel höhere Kosten haben, dadurch, dass zum Beispiel die Mietwohnungen modernisiert werden. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich falsch, immer den Klimaschutz damit auszubremsen mit sozialen Fragen. Ich denke, wir sollten soziale Fragen an einer anderen Stelle klären. Wir sollten das mit Sozialpolitik machen und das nicht als Thema im Klimaschutz sehen.
Einmal aufatmen und Musik. Zerbrechlich ist die Welt, fragile.
How fragile we are, how fragile we are.
Hier oben brennt. Es gibt viele Dinge, die angesprochen worden sind, und es sollen konkrete Antworten erfolgen. Herr Muß wollte beginnen und dann geht es zu Herrn Gräbener.
Ja, zu allen Statements kann ich gar nicht sagen. Vieles waren ja auch Statements, die letztlich auch nicht die kommunale Ebene wirklich entscheiden oder beeinflussen kann. Vielleicht aber mal angefangen mit den Wasserstoffbussen. Ich glaube mittlerweile auch, dass das eine Möglichkeit wäre, vieles zu verändern. Jetzt muss man aber auch mal sehen, was hat sich denn überhaupt getan? Wir haben exakt gestern die erste Wasserstofftankstelle in Gesamt-Südwestfalen eröffnet, hier in Siegen. Und zwar letztlich wirklich auf Initiative der Stadt Siegen. Die erste in ganz Südwestfalen. Also das heißt, wir sind da mit der Technologie und mit dem Ausrollen dieser Technologie noch ganz am Anfang. Und das macht die Sache so schwer. Es gibt in ganz Siegen-Wittgenstein 3 zugelassene Wasserstofffahrzeuge. 3 Stück. 2 von der Stadt Siegen und 1 von Toyota Keller als Demofahrzeug. Toyota produziert für den deutschen Markt 8 Wasserstofffahrzeuge im Monat. So ist im Moment die Nachfrage. Und jetzt haben wir das Henne-Ei-Problem haben wir gelöst. Wir haben die Wasserstofftankstelle in Siegen. Vielleicht bewegt sich da auch ein bisschen was und es gibt ja auch da Zuschüsse von der Bundesregierung. Aber das zeigt, dass das gar nicht so auf einen Schlag geht. Und was meines Erachtens durchaus auch mal mit ins Kalkül gezogen werden muss, wenn ich fordere, sämtliche Busse müssen ausgetauscht und in Wasserstofftechnik ersetzt werden. Was das kostet, ich weiß, das Kostenargument wird nicht gerne gesehen, wenn es ums Thema Klimaschutz geht, aber irgendwie muss es ja funktionieren und alles, was man macht, wird Geld kosten. Und ich weiß nicht, wie viele Busse insgesamt den ÖPNV hier in Siegen-Wittgenstein und Olpe betreiben. Ich könnte mir vorstellen, das sind viele, viele hundert und wenn jeder von denen 300.000 Euro kostet, also da ist selbst der Kreis Siegen-Wittgenstein und der Kreis Olpe mit völlig überfordert. Und von daher, es wird sich entwickeln, davon bin ich fest überzeugt, aber ein Austausch in wenigen Jahren und in kurzer Zeit, das glaube ich nicht. Hier war eine Wortmeldung, wir sind hier eingeladen, um über den Klimaschutz in Siegen und in Siegen-Wittgenstein zu sprechen. Und deswegen, ich finde es gut, dass Sie sagen, wir müssen da etwas größer drangehen. Und alles andere, sag ich mal, ist vielleicht Pillepalle, aber wir reden doch ganz konkret darüber, was kann man in Siegen machen. Und deswegen sitzen wir hier und ich finde es eigentlich gut, wenn man mit solchen Forderungen, konkrete Forderungen, dann auch darüber diskutieren kann. Ich möchte an dieser Stelle, deswegen, ich habe die Forderungen tatsächlich heute das erste Mal in dieser konkreten Form gehört, konkret bezogen auf die Stadt Siegen. Das finde ich klasse. Kann sein, dass ich sie irgendwo im Internet hätte nachlesen können.
Sie kriegen gleich noch das Forderungspapier und das ist auch erst heute wirklich offiziell.
Ja, dann ist das klar. Deswegen, also ich würde mich wirklich sehr gerne mit diesen Forderungen auseinandersetzen und biete auch ganz konkret an, dass wir die Forderungen von Fridays for Future, die sich auf die Stadt Siegen hier konkret beziehen, dass wir die vielleicht wirklich mal auch zusammen durchgehen, vielleicht sogar in einer etwas größeren Runde, vielleicht auch durchaus über einen längeren Zeitraum uns da in Workshops oder in Sitzungen mal zusammensetzen und schauen, was können wir genau machen. Machen wir vielleicht schon einiges davon? Ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Punkte, wo wir zumindest schon, ich sag mal, vielleicht auf der Mitte der Bahn sind oder vielleicht auch schon in der Nähe der Ziellinie sind. Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht, weil ich die Forderungen ja noch gar nicht konkret kenne. Aber das wäre jetzt ein Vorschlag von mir, wie wir vielleicht mit diesen Forderungen auch mal konkret umgehen können.
Applaus Also tatsächlich war die Sache mit den RWE-Aktien ja was sehr Konkretes.
Ich war ja auch noch nicht fertig, Frau van Dorn. Genau. Ja, das ist immer ein tolles Thema, wenn man als Bürgermeister plötzlich mit seinen RWE-Aktien konfrontiert wird. Das kann ich Ihnen versichern. Macht nicht riesig Spaß. Vielleicht mal zwei Gesichtspunkte. Die Stadt Siegen hat diese RWE-Aktien nie gekauft, nicht zum Zocken gekauft oder so. Das haben andere gemacht. Wir haben RWE-Aktien, die sind, ich weiß gar nicht genau wann, 1908 oder 1909 sind die der Stadt Siegen als Gegenwert für den Verkauf der Siegener Elektrizitätswerke übereignet worden. Ja, das war der Kaufpreis praktisch. Die Siegener Elektrizitätswerke sind ins Eigentum von RWE übergegangen und RWE wiederum hat Aktien an die Stadt Siegen gegeben. Und so lange sind diese Aktien auch im Portfolio der Stadt. Also wir haben nicht gezockt. Ganz im Gegensatz, das darf ich an dieser Stelle mal sagen, zum Kreis. Der hat Aktien gekauft ohne Ende und hat sie dann, was Sie gefordert haben, hat Aktien gekauft zum Preis von 100 und hat sie dann für 20 verkauft. Ja, das sind Hunderte von Millionen, ich sag das mal so, Hunderte von Millionen Euro, die letztlich irgendwann von den Städten aufgekommen sind, sind vernichtet worden. Was könnten wir mit diesen vielen hundert Millionen Euro zum Thema Klimaschutz alles regeln? Aber ist vernichtet worden. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, einfach blind zu verkaufen, denn wir haben auch einiges Gutes gemacht. Und das als Kommunen. Die Aktien sind ja in einer im Verband der kommunalen Aktionäre gebunden und der hat ca. 25%. Da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Kommunen mit Aktien von RWE drin. Und es ist letztlich auf den Druck der Kommunen hin geschehen, dass RWE sich deutlich anders aufgestellt hat, als das vielleicht noch vor 10 Jahren war. Dass zum Beispiel das Unternehmen Innogy gegründet worden ist, das ist im Moment immerhin Europas fünftgrößter Produzent von erneuerbaren Energien und dass man sich auch durchaus in anderen Richtungen bewegt hat, zum Beispiel auch beim Atomstrom nicht mehr so knallhart ist, wie es war. Und es hat auch einen Wechsel zum Beispiel im Vorstandsvorsitzenden gegeben, auch das auf Druck der Kommunen. Also es macht durchaus Sinn, dass die Kommunen da zumindest im Verbund mit circa 25% ab und an die Möglichkeit haben, auch die Geschäftspolitik in eine andere Richtung zu drehen. Das gelingt nicht immer mit 25% und so viel sind es nicht insgesamt, es ist ein bisschen weniger, kann man nicht alles bestimmen. Und mit den Aktien der Stadt Siegen, die machen immerhin den Wahnsinnsanteil von 0,06% von RWE aus, kann man schon gar nichts bestimmen. Mein Herz hängt nicht an diesen RWE-Aktien, ich sage das ganz klar. Und wenn es da zu einer Veränderung ohnehin im Zusammenhang mit der Fusion mit E.ON kommt, dann gibt es vielleicht auch tatsächlich keinen Grund mehr, dass die Stadt Siegen diese Aktien hält. Deswegen kann ich im Moment noch nicht sagen, wie das weitergehen wird. Das entscheidet ja auch nicht der Bürgermeister. Bei uns hat der Haupt- und Finanzausschuss entschieden, wir wollen die Situation jetzt insgesamt, wie entwickelt sich RWE, und wie entwickelt sich auch die Aktie, die wollen wir beobachten und dann werden wir zu einem entsprechenden Zeitpunkt etwas dazu sagen und eventuell dann auch handeln. Aber das ist nicht meine Entscheidung, darüber entscheiden 66 Ratsmitglieder.
Dankeschön erstmal.
So, weg.
Müssen wir gleich noch zu kommen, weil wir noch ein paar andere Leute auf dem Podium haben. Herr Gräbener, Sie wollen was dazu sagen, weil es ist ja tatsächlich über das Individuelle hinaus sind Forderungen gestellt worden und an der Stelle sind Sie ja auch Sprecher für die Industrie, die da was verändern könnte.
Ja, es sind ja nicht nur ein paar Forderungen gestellt worden, es sind ja überwiegend, ich sag mal, Statements gegeben worden. Mhm. Und man kann jetzt in der Tat nicht auf jedes eingehen, aber vielleicht gestatten Sie mir doch 2, 3 Bemerkungen insgesamt nochmal. Also wir haben in Siegen, Wittgenstein und Olpe zum Thema Industrie, das kam ja auf ein paar Ecken, dass das der Hauptverursacher wäre. Wir haben in Siegen, Wittgenstein und Olpe insgesamt 179.000 Menschen, die sozialversichert beschäftigt sind. Davon sind im engeren Sinne in der Industrie beschäftigt zwischen 65.000 und 70.000. Wenn Sie die produktionsorientierten Dienstleistungen draufrechnen, liegen Sie wahrscheinlich bei 80.000 bis 90.000 Menschen. Nicht alle dieser Unternehmen, aber etliche sind auf eine sichere, halbwegs preiswerte aber vor allen Dingen stetige Energieversorgung angewiesen. Das gilt für Walzengießer genauso wie es für BGH gilt oder für andere Unternehmen, die Sie alle hier in Siegen kennen. Da hängen also Zehntausende von Menschen mit ihrer Arbeit, sondern einige, die hier unten im Auditorium sitzen, haben ja auch in Industriebetrieben gearbeitet. So, was haben wir jetzt als Staat gemacht? Ich versuche das wirklich jetzt wertfrei zu sagen. Wir sind zunächst aus der Atomenergie verbal ausgestiegen. Das nannte Herr Trittin damals diesen Atomausstieg. Dann ist man halb wieder eingestiegen und nach Fukushima ist man dann ganz ausgestiegen. Das haben wir Energiewende genannt und dabei hat man bestimmte Abschaltzeiträume fixiert, weil man die Atomkraft nicht mehr für gesellschaftsfähig hielt. Im Übrigen wäre das CO2-Problem an der Stelle, da komme ich nachher nochmal drauf, es wäre etwas anders, würde sich etwas anders darstellen, wenn man das nicht getan hätte. Aber das wollte man nicht mehr. Gut. Jetzt ist man hergekommen, hat eine Kohlekommission gegründet und diese Kohlekommission, die hat also einen Vorschlag vorgelegt. Das war im Übrigen eben von Ihnen, wenn ich, verzeihen Sie, ich das so sage, nicht korrekt dargestellt. Die Bundesregierung hat das nicht übernommen. Sie hat noch nicht gesagt, ob sie es übernimmt. Das ist was anderes. Das ist ein Vorschlag einer Kommission, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Diese Kommission schlägt jetzt vor, ich verkürze das etwas, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Wenn man beides macht, aus der Atomenergie aussteigt und aus der Kohleverstromung herausgeht, dann nimmt man von der Produktionskapazität, die wir in Deutschland haben, das sind 52 Gigawatt, insgesamt 20 aus dem Markt und das im Jahre 2023. Das ist das, was da passiert. Und jetzt gibt es etliche, nicht nur in der Industrie, die sagen, wenn dann gleichzeitig der Ausbau der Erneuerbaren, der Netze, die man für die Erneuerbaren, für den Transport der Erneuerbaren braucht, nicht so durchgeführt wird, wie wir das eigentlich haben müssten, dann bekommen wir ab 2023 ein massives Problem, weil dann in jeder Sekunde die Stromzufuhr nicht mehr gesichert erscheint. Das ist das, was die Industrieunternehmen adressieren als Problem. Jetzt kann man sagen, Herr Baldermann, das ist alles ganz fürchterlich und schon der Augustinus hat gesagt, dass die Welt untergeht. Ich verkürze das etwas. Das interessiert mich nicht. Oder man kann sich dem Sachargument zuwenden und dann muss man eben die Frage beantworten. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Wie wollen wir, wenn wir auf der einen Seite aus der Atomenergie komplett aussteigen, auf der anderen Seite keine neuen Gaskraftwerke haben wollen, wenn bestritten wird, dass wir von Putin Gas importieren wollen, wenn wir aus der Kohleverstromung aussteigen und wenn wir gleichzeitig von den 7.500 Kilometern Stromnetze, die wir benötigen, bis jetzt noch keine 1.000 gebaut haben, die aber alle in 2-3 Jahren fertig sein müssten, wie soll dann in einer arbeitsteiligen, hochkomplexen, in die Weltwirtschaft eingebundenen Volkswirtschaft dieses Problem gelöst werden? Das lösen Sie nicht dadurch, indem Sie sagen, ich bin ein guter Mensch und ich möchte das nicht mehr haben. Das ist etwas zu einfach. Darüber muss man diskutieren. Das ist schwierig. Und ich sage auch nicht, dass ich eine Lösung dazu habe. Ich sage nur, das Problem haben etliche Firmen. Jetzt kann man sagen, das interessiert mich nicht, das Klima ist mir wichtiger. Dann muss man den Leuten, die dort Arbeit haben und ihr Einkommen verdienen, aber auch sagen, dass man das so haben möchte. Das kann man so politisch argumentieren. Also das will ich gar nicht kritisieren. Das ist der eine Punkt, den ich deutlich machen wollte. Dass der hier keine Beifallsstürme auslöst, ist mir dabei völlig klar. Aber Sie sehen mir nach, ich spreche für eine Institution, die genau diese Firmen vertritt, die Sie eben massiv kritisiert haben. Lassen Sie mich einen zweiten Gesichtspunkt hinzufügen. Und den sage ich jetzt nicht, um das Problem wegzudiskutieren. Wir haben dieses Klimaproblem, da brauchen wir nicht drumherum zu diskutieren. Da können Sie sich darüber streiten, wie viel davon Menschen gemacht und wie viel davon nicht Menschen gemacht ist. Das löst aber das Problem nicht. Wir haben das. Also das sieht ja nun mittlerweile jeder, dass das da ist. So. Diese Weltbevölkerung, die wir haben, die ist von 1999 bis zum Jahre 2019 von 6 Milliarden Menschen auf 7,7 Milliarden Menschen angestiegen. Wir haben einen Anstieg von 30% in 20 Jahren. Hat dieser Planet noch nie erlebt. Bis 2050 sind es 10 Milliarden. Stand heute 2,3 Milliarden mehr. 2,3 Milliarden von 7,7 Milliarden Daumen, etwa 30% nochmal obendrauf. Jetzt gucken Sie sich mal unseren Energieverbrauch an. Sie fahren morgens an keiner Bushaltestelle vorbei, dass da nicht 20 Leute stehen, die auf ihrem Handy rumklimpern.
Wir haben Smart Home, wir haben Smart City, wir fahren dicke Autos, haben tolle Flugreisen, ist alles ganz prima. Das ist ein irrsinniger Energieverbrauch, den wir haben. Und jetzt kommen wir her und sagen, den 10 Milliarden, die wir 2050 haben, denen gönnen wir das nicht, weil wir haben das jetzt schön konsumiert und deswegen sind wir eigentlich glückselig und habe aber jetzt begriffen, dass die anderen das nicht haben dürften. Das ist die Diskussion, die wir weltweit haben und die wir auch europaweit haben. Ich verkürze es. Gestatten Sie mir die halbe Minute noch. Ich habe wirklich geduldig zugehört hier und das sollte dann auch schon gesagt werden. Wenn ich dieses Problem lösen will, dann gelingt das nicht, wenn ich mir die Geißel nehme und mir auf den Rücken schlage, sondern muss ich überlegen, auf welchen Feldern der Grenzertrag dessen, was ich politisch investiere, am größten ist. Und jetzt lassen mich dafür noch zwei, drei Punkte nennen. Der Hambacher Forst macht 5 Quadratkilometer aus. In Brasilien ist ein Herr Bolsonaro Präsident. In dessen Präsidentschaft werden im Moment 8000 Quadratkilometer Regenwald pro Jahr abgeholzt. Das ist das 1600-fache dessen, was wir am Hambacher Forst diskutieren. Ich sage das jetzt nicht, um das kaputt zu reden. Ich sage Ihnen nur, das Problem ist ein bisschen größer als die Frage, das müssen wir machen, ÖPNV verbessern, nicht kleinreden, aber ist ein bisschen größer. Wenn ich das jetzt lösen will und wenn ich weiß, dass der Energieverbrauch weiter steigt, die Experten sagen um 25% bis 2040 Stand heute als Basis. Wenn das so ist, was muss man dann politisch denen, die in Berlin regieren, sagen? Und da lassen Sie mich vielleicht 3 ganz kurze Punkte nennen, die ich für wichtig halte. Das erste ist, wir müssten dramatisch unsere Ausgaben in der Entwicklungshilfepolitik steigern. Punkt 1. Das ist der erste Punkt. Wir müssten zum zweiten dafür Sorge tragen, dass in Südamerika, in Asien und auch vor allen Dingen in Afrika Wiederaufforstung in einem Ausmaß betrieben würde, damit wir auf der Ecke, ich sage mal, ein Stück weit unser Problem reduzieren. Reduzieren, nicht lösen, reduzieren. Der dritte Punkt, wir müssen dramatisch mehr investieren in Forschung und Entwicklung, damit wir diese technologischen Probleme lösen können, die damit verbunden sind. Und jetzt gestatten Sie mir da wieder, da glaube ich nicht, dass es klug war, aus der Atomenergie so auszusteigen, wie wir das gemacht haben. Wenngleich, und auch bei der Kohleverstromung ist es genauso, es werden im Moment 300 Kohlekraftwerke weltweit neu errichtet. Ich würde mal behaupten, dass unsere Ingenieure da ein relativ ordentliches Know-how haben. Das karren wir im Moment weg und sagen dann, ansonsten lassen wir einen lieben Gott einen guten Mann sein. Lassen wir den letzten Punkt nennen. Das ist der mich politisch am meisten, also wo ich sagen würde, wo wir politisch mit Abstand die meisten Fehler in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Mit allem Verlaub, der Klimaschutz in Burbach oder in Netfen oder in Hilchenbad, der hört nicht an der Ortsgrenze auf und der hört auch nicht bei der Kreisgrenze auf.
Das sagt doch keiner.
Das ist, aber Sie gestatten mir doch, dass ich das auch sage. Ich habe doch auch geduldig eben zugehört. Wenn das so ist, kriege ich es nur international gelöst. Wenn das so ist, dann müssten wir wesentlich mehr Spitzenbeamte in Brüssel haben, in den internationalen Organisationen haben, das haben wir aber nicht, um dort die Meinungsbildung so zu gestalten, dass das besser wird. Es nutzt uns nichts, hier abzuschalten, wenn durch den Zertifikatehandel in Polen Kohlekraftwerke dann hochgefahren werden und wir den Atomstrom, den wir brauchen für Smart Home, dann aus Atomkraftwerken aus Frankreich beziehen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das wäre so ein Punkt, den wir als IHK wichtig finden, deutlich zu machen.
Also es gibt ein bisschen Unmut oder beziehungsweise andere Meinungen hier im Publikum.
Ja, guten Abend. Ich würde gerne 3 Punkte zu Ihrer kleinen Rede sagen oder großen besser gesagt. Also erstmal ist es unglaublich, dass Sie immer noch daran festhalten, Arbeitsplätze vor Klimaschutz. Also so wie das jetzt sich angehört hat, das ist unfassbar. Da ist wirklich einfach eine Realitätsverschiebung offensichtlich da. Der zweite Punkt, den ich gerne nennen würde, es geht um die Klimasicherung. Natürlich, wenn die Klimasicherung weiter in den Händen von Riesenkonzernen ist und an einem Ort sehr viel Energie geschaffen werden muss, dann haben wir ein Problem. Wenn wir das dezentral lösen und Konzerne enteignen, nicht unbedingt enteignen, sondern es einfach zerschlagen, dann haben wir sehr viel gewonnen. Und das Dritte, was ich gerne noch ansprechen würde, ist mit der Zerstörung des Regenwaldes oder ja, was Sie gerade angesprochen haben, dass ja da in Brasilien sehr viel schlimmere Dinge passieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt gerade ein Freihandelsabkommen mit Südamerika, wo die Industrie ganz massiv vorantreibt, dass das im Prinzip abgeschlossen wird, womit dann eine unglaubliche Zerstörung des Regenwaldes einhergeht und keine, also überhaupt nicht das in Betracht gezogen wird, was da auch gerade für menschenrechtliche Dinge in Brasilien passieren. Und also da finde ich völlig verkehrt, dass Sie sich da den Hut aufziehen, weil genau, ja, völlig falsch.
Im Moment ist es ja so, dass Deutschland sogar Strom exportiert und deswegen so die Umstiegskosten zum Beispiel, die sind, natürlich sind die jetzt hoch, aber hätte man in den all den Jahren kontinuierlich immer bezahlt, dann hätte man jetzt nicht so hohe Umstiegskosten und es ist teurer, wenn wir nichts tun, als wenn wir was tun und das ist das größte Problem zurzeit.
Ich finde, wir driften hier gerade ein bisschen ab in Richtung nationale und internationale Politik. Wir sind hier nicht in Berlin. Wir können jetzt nicht hier in Siegen für die Aufforstung des Regenwalds in Brasilien sorgen. Ich wäre eher dafür, dass wir jetzt mal hier ein bisschen bei der Kommunalpolitik bleiben und über innovative Ideen sprechen, die hier vor Ort konkret umgesetzt werden können.
Das stimmt, Herr Kaiser.
Also muss ich von der Sache ja leider widersprechen. Wir müssen es, glaube ich, schon mitdenken. Also wir müssen sicherlich das bedenken, was hier vor Ort möglich ist. Und deshalb finde ich das auch sehr gut, dass das so konkret von euch dargestellt wurde. Aber wir müssen schon auch den großen Bogen schlagen über das, was uns als globales System betrifft. Das konkret dazu. Ich würde gerne einen Aspekt nochmal aufgreifen und ganz bewusst auch zu euch nochmal zurückkommen. Ich glaube, wir waren uns hier alle einig darin, dass wir gesagt haben, egal wie die Anfänge der Bewegung waren, mit Schulrecht und mit allem drum und dran, wir sind uns, glaube ich, alle einig darin, so nehme ich das wahr, es hat eine politische Folge gehabt, ihr habt einen politischen Erfolg gehabt, insofern als das von den meisten politischen Parteien und politischen Meinungsträgern aufgenommen worden ist. Und ich würde gerne noch mal etwas zu dem sagen, was vorhin an einigen Beiträgen aufleuchtete, was ich als Rückmeldung und als Bestätigung dieses Erfolges an euch, ja, vorsichtig formuliert, gefährlich halte. Ich hörte an vielen Stellen von heraus, an einigen Stellen, ja, die Politik, ich verkürze das ein bisschen, die Politik könnt ihr sowieso vergessen, die Parteien, die springen da ja nur auf und das wurde mit Beispielen belegt. Das halte ich für einen sehr gefährlichen Ratschlag. Vielleicht war er anders gemeint. Ich würde da gern zu dem nochmal zurückkommen, was Herr Muß am Eingang sagte. Ich glaube, jetzt ist gerade genau das ganz, ganz wichtig, dass wir das parlamentarisch-demokratische System unseres Staates, was uns den Wohlstand und auch die Freiheiten, die wir haben, übrigens auch die Meinungsfreiheiten, ermöglicht, dass wir dieses jetzt nutzen und dass sozusagen aus dieser Bewegung, aus dieser Initiative auch ein wirklicher politischer Aufbruch wird. Und ich hielt es für eine falsche Botschaft, an euch zu übermitteln, zu sagen, naja, sowas geht über eine außerparlamentarische Opposition. Die Tradition der außerparlamentarischen Opposition in diesem Staat ist eine sehr, sehr wichtige. Sie hat ganz, ganz viel bewegt und es sind auch einige Aspekte sind da genannt worden. Das scheint hier wieder so zu funktionieren. Aber deshalb ist es, glaube ich, so wichtig jetzt, dass eine politische Artikulation auch von jungen Leuten in den Parteien findet. Wir erleben gerade am rechten Rand, dass sozusagen mit den freiheitlichen Strukturen, die wir haben, ein Teil der demokratischen Kultur in diesem Staat versucht wieder auszuhöhlen. Und genau das wollen wir ja nicht. Und deshalb ist es hier, glaube ich, so ganz wichtig, dass das, was ihr völlig zu Recht jetzt initiiert habt und was auch von den Parteien aufgenommen worden ist, jetzt auch sozusagen mit personeller Partizipation in den Volksparteien, in den Parteien, die uns vertreten, aufgenommen werden. Und ich denke, das hat was mit dem, auch im Moment mit dem Höhenflug, ne, gerade auch zum Beispiel der Grünen zu tun. Was daraus wird, müssen wir sehen. Aber diese strukturellen Veränderungen gelingen nur, wenn wir sie auch politisch intendieren und politisch begleiten.
Herr Düber wollte noch das Wort ergreifen.
Also ich glaube, da kann ich mich direkt anschließen. Ich würde, glaube ich, auch allen empfehlen, tatsächlich in Parteien mitzuwirken. Jetzt egal, sozusagen, welche Vorliebe man da im Einzelnen hat. Aber ich meine, auch auf Kreisebene mache ich als Klimaschutzmanager nichts, ohne dass Parteien im Kreistag das entscheiden. Ja, das heißt, das ist das eine. Und es wird auch, glaube ich, massiv unterschätzt, was Parteien leisten, dabei sozusagen Leuten dabei zu helfen, sozusagen zu entwickeln, sich dahingehend zu entwickeln, was man sozusagen an Handwerkszeug braucht, um schon die gewisse Komplexität, die das Thema hat, auch tatsächlich zu verstehen. Von daher so Parteienschelte fände ich da auch unsinnig, auch wenn man Parteien dafür kritisieren kann, dass sie in den Themen zu wenig tun. Aber das, die Konsequenz ist, man braucht das jetzt alles nicht mehr, das glaube ich auch eher nicht. Beim Herrn Gräbner würde ich auch sofort zustimmen, dass ich auch so eine Industrieschelte für nicht besonders klug halte. Und es gibt ja durchaus auch eine Vielzahl an Industrieunternehmen, die sozusagen sich dahingehend engagieren, wie das emissionsfrei gelingen kann. Und es gibt ja selbst vom Bundesverband der Industrie eine Studie dahingehend, wie 2050 diese Reduktionsziele von 80-95% erreicht werden können und wie das auch auf eine ökonomisch gelingende Weise geht. Und deswegen würde ich aber an der Stelle auch widersprechen, dass es irgendwie gegen den ökonomischen Sachverstand sei, das zu wollen und dass das alles dahin endet, dass wir nachher irgendwie nur noch in Höhlen sitzen und unser Essen überm Feuer grillen, weil alle arbeitslos werden. Das ist ja so ein Bild, was gerne transportiert wird. Ich weiß nicht, Joseph Stiglitz, der ja immerhin mal einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, hat gesagt, der Klimawandel ist der dritte Weltkrieg, weiß nicht, vor ein, zwei Wochen irgendwann im Guardian. Und sozusagen, wir können es eher nicht leisten, da nicht zu investieren. Die Kosten von irgendwie 180 Euro pro Tonne CO2, die Klimaschäden verursacht werden, die sind ja in einer volkswirtschaftlichen Berechnung mindestens mal zu berücksichtigen. Und wenn man das dann so in Relation setzt, jeder Bürger in Siegen-Wittgenstein emittiert 12 Tonnen CO2 im Jahr, sind also 12 mal 180 Euro oder meinetwegen jeden Monat 180 Euro. Da also sozusagen an Klimaschäden, die da produziert werden. Und das sind Kosten, die irgendwann zu tragen sind. Und ich weiß nicht genau, was passiert ist, dass wir jetzt sozusagen hinausgekommen sind und nicht mehr darüber reden, was in Siegen-Wittgenstein sinnvoll ist, sondern irgendwie in allen Ecken der Welt landen. Aber da hätte ich doch den Eindruck, also zum einen, als Deutschland noch eine Vorreiterrolle im Klimaschutz gespielt hat, hat das ja durchaus Impact gehabt, überall auf der Welt. Und dass Deutschland das nicht mehr tut, hat, glaube ich, auch einen Impact, nämlich einen negativen, dass eine Vorreiterrolle von einer Industrienation da eben nicht mehr gesehen wird. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Riesenproblem. Und was sozusagen, dass wir deswegen jetzt mehr Beamte bei der EU brauchen, glaube ich eigentlich auch nicht, weil wenn überhaupt ja irgendwo gerade sozusagen ordnungsrechtlich Klimaschutzziele durchgesetzt werden, dann ja bei der EU. Weniger im Zertifikatshandelssystem, da sind die Preise zu günstig, aber bei dem sozusagen anderen Baustein, der Lastenteilung, steht Deutschland ja gerade vor dem Problem, dass wenn die so weitermachen, wir bis 2030 etwa 100 Milliarden Euro an Strafen dafür zahlen müssen, dass wir die EU-Ziele nicht einhalten werden. Und 100 Milliarden Euro, also wenn man weiß, dass der Bundeshaushalt 340 Milliarden Euro hat, ist das ein ziemlich relevanter Betrag. Ne? Und insofern sozusagen kommt daher doch, glaube ich, ein ganz ordentlicher Druck, sich in den Bereichen, gerade in den sozusagen nicht über den Zertifikatshandel abgedeckten Bereichen wie Verkehr, wie Landwirtschaft und Ähnlichem, schnell was zu tun. Denn wenn im Verkehrsbereich nichts passiert, wird es allein dadurch schon ziemlich teuer.
Vieles angerissen. Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir hier sitzen, stehen, gehen, leben und uns bewegen und hier vor allem auch etwas bewirken wollen und müssen. Dafür tretet ihr auch an. Wir wissen aber, und da hat uns Herr Gräbener noch mal darauf hingewiesen, dass wir in einem weltweiten Zusammenhang sind. Wie wir es bewerten und ob es tatsächlich ein Ausspielen geben muss der verschiedenen Aspekte von Wirtschaft, von Ökologie und sozialer Frage, wage ich zu bezweifeln. Wir werden immer nur, wenn wir alles betrachten, weiterkommen. Aber ich würde jetzt ganz gern noch mal zu euch kommen und sagen, diese Diskussion, das, was ihr hier jetzt ausgelöst habt mit euren Forderungen, mit dem, dass ihr auf der Straße steht und sagt, so geht es nicht weiter. Wie ist dieser Austausch hier? Eine Sache, die mich sehr bewegt hat, war, Greta ist gefragt worden, also hier, eine Diskussion führt irgendwie, ist langsam, führt nicht schnell genug, weit genug, willst du lieber Ökodiktatur? Und dann hat sie gesagt, nee, wir kommen ja nur durch unser Diskutieren, Ringen und weitere Ziele ins Auge fassen, gemeinsam zu gucken, das Stück weiter. Das soll jetzt nichts Beruhigendes sein, aber wie kommt es bei euch an?
Naja, also Und es ist ja unser Ziel, quasi diese Aufmerksamkeit zu erlangen. Und deswegen, wir haben uns ja auch erhofft, dass die Politik auf uns zukommt. Jetzt haben wir den Schritt gemacht, dass wir auf die Politik zugehen. Und das ist ja so unser Ziel. Wir haben jetzt extra konkrete Forderungen dabei, damit man konkret daran arbeiten kann. Und das ist so die Sicht der Dinge.
Mio?
Ja, ich würde es noch mal einmal ganz konkret werden. Jetzt nicht unbedingt zu der Frage, Herr Muss, wie stehen Sie zum Klimanotstand, konkret hier in Siegen?
Ich meine ja, dass wir in Siegen das, was die Stadt machen kann, schon ziemlich viel getan haben. Deswegen finde ich es falsch, einen Klimanotstand konkret auf eine Stadt bezogen auszurufen. Das ist, man kann darüber diskutieren, ist einfach meine Sicht der Dinge, ja. Weil es ein falsches Signal setzt. Es setzt das Signal, wir sind hier in Siegen relativ rückständig mit dem, was wir hier tun können. Ich sehe durchaus, dass man auf Landes- oder Bundesebene durchaus anderer Auffassung sein kann. Aber ich beziehe das auf das, was wir hier in Siegen konkret beeinflussen können. Und da meine ich, sind wir relativ weit. Und deswegen fände ich es falsch, den Eindruck nach außen zu erwecken, gerade hier in Siegen ist es besonders schlimm. Und das impliziert der Begriff Klimanotstand.
Wenn Sie sich den Begriff noch mal ganz genau anschauen, dann werden Sie sehen, dass der Begriff Klimanotstand nicht implementiert, dass wir irgendwie sehr rückständig sind. Der Begriff Klimanotstand sagt aus, dass wir die Klimakrise als größte aktuelle Krise der Menschheit anerkennen. Das ist erstmal der erste Schritt. Das steht ja unabhängig davon, wie weit man jetzt schon ist, ob man jetzt schon viel getan hat oder ob man noch ganz am Anfang steht. Und als nächster Schritt nach dem Klimanotstand kann man dann gucken, was kann man noch außerdem machen, was kann man, also viele Kommunen nennen sich auch Klimakommune, weil sie eben den Begriff Klima als ihr Leitmotiv nehmen und eben als erstes immer gucken, ist das mit dem Klima vereinbar, wenn wir etwas entscheiden und was können wir noch mehr tun als das, was wir tun müssen? Oder was irgendwie die anderen auch machen.
Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das haben wir sogar mit unserem Klimaschutzkonzept im Grunde ja schon ausgedrückt. Nur kommt es bei mir oder für mich persönlich, bei dem Begriff Klimanotstand eben auf den Empfängerhorizont an. Nicht auf das, wie Sie den Klimanotstand jetzt darstellen oder interpretieren, sondern wenn die Stadt Siegen den Klimanotstand ausruft, dann heißt das im Empfängerhorizont, der nicht unbedingt weiß, wie ihre Erläuterung dazu ist, natürlich in der Stadt Siegen herrscht der Klimanotstand. So, das sehe ich insofern nicht, als dass wir wirklich mit unserem Klimaschutzziel, mit unserem Klimaschutzkonzept eine ganze Menge auf den Weg bringen möchten. Also es kann ja sein, dass der Rat das anders sieht.
Das, was ich gerade gesagt habe, das kommt nicht von mir, das kommt von dem Erfinder des Klimanotstandes. Ich glaube, der kommt aus Australien. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man merken, dass es nichts damit zu tun hat, wie rückständig eine Kommune ist, sondern einfach, damit, dass es was damit zu tun hat, ob man den Klimanotstand, ob man die Klimakrise anerkennt als solche oder ob man sie nicht anerkennt.
Kann sein, kann aber auch sein, dass ein Großteil der Bevölkerung den Begriff ganz anders interpretiert.
Da muss man die Bevölkerung aufklären.
Also an der Stelle wird einiges deutlich. Tatsächlich, dass wir konstatieren müssen, dass wir weltweit und nicht nur in Siegen in einer Klimakrise sind und dass es tatsächlich so ist, dass wir uns nicht mehr viel Zeit lassen können, so wie wir es nun mit demokratischen Gepflogenheiten tun. Und das ist eben einfach das ganz große Problem, das wir haben. Wir können nichts diktieren, aber wir sehen, dass wir politisch so lange viele Dinge vernachlässigt haben, dass jetzt es an der Zeit wäre, es in einem rasenden Tempo zu tun, damit es uns nicht einholt und tatsächlich die Lebensgrundlagen für uns alle entzogen werden. Ich denke, bei allen Kontroversen, die wir hier gezeigt haben, wird das aber eine Einsicht sein, die notwendig ist, um das Notwendige schnellstmöglich zu tun. Und zwar an allen Stellen, an denen wir stehen. Hier in der Stadt, im Kreis und weit darüber hinaus. Die Frage ist, wie können wir es tun, indem jeder Einzelne aufsteht und seinen Beitrag dazu beiträgt, ja, seinen Beitrag eben dazu tut. Allerdings klingt das schon wieder so versöhnlich. Es geht nicht darum, Krieg zu haben untereinander zwischen den Sachen, aber es geht darum einzusehen, dass es nicht 5 vor 12 ist, sondern dass wir längst darüber hinweg sind. Und das ist das Problem. Ich finde es gut, dass wir mit euch diejenigen haben, die sagen, wir lassen nicht locker, denn es ist eure Zukunft. Bei mir ist es schon ein Stück weit durch. Mir wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Aber ich habe Kinder und ich wünsche mir Enkelkinder. Und ich weiß, dass ich möchte, dass sie leben können. Und ehrlich gesagt, obwohl ich keine Apokalyptikerin bin, fürchte ich, dass es damit schlecht aussieht. Und deswegen müssen wir alle was dazu beitragen, in vielleicht radikalerer Art und Weise, als wir es bisher zu tun gewohnt sind. Ich will aber das Schlusswort nicht haben. Das möchte ich ganz gern euch noch lassen. Denn die Zeit ist um. Wir haben noch ein Lied. Und bevor euer Schlusswort erklingt, normalerweise kriegen alle Mitdiskutanten eine Flasche Wein. Das ist meistens gut, aber ganz schlecht, wenn es darum geht, dass noch sehr junge Menschen mit auf dem Podium sitzen. Und außerdem, Bildung ist das, was uns immer weiterbringt. Deswegen darf sich jeder, der hier mitdiskutiert hat auf dem Podium, leider nicht alle anderen, hinten ein Buch aussuchen. Denn das steht für die Bildung. Aber jetzt ein Schlusswort von euch mit dem Wissen darum, dass wir weiterreden und weiter zusammenarbeiten müssen, um es mit gemeinsamen Kräften anzufassen.
Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde kein richtiges Schlusswort sagen, sondern ich würde einfach mal unser Forderungspapier...
Lies vor, was draufsteht. Die Radiohörer können es gar nicht sehen.
Forderung für den Klimaschutz in Siegen. Fridays for Future.
Ja, da sind jetzt die Forderungen drin, die wir eben auch schon teilweise angesprochen haben. Ein paar allgemeine Texte, die auch noch ein paar Forderungen enthalten, beziehungsweise Bedingungen und ein paar Grafiken, die das Ganze nochmal veranschaulichen und auch nochmal veranschaulichen sollen. Was ist denn jetzt der Grund, warum wir so viel CO2 ausstoßen?
Ja, vielen Dank und wie gesagt... Ich werde auf Sie zukommen und wir werden uns sehr intensiv damit beschäftigen und zwar auch zusammen sehr intensiv damit beschäftigen. Das sage ich zu.
Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen, fürs Diskutieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei all denen, die auf dem Podium sitzen, noch sitzen und gesessen haben. Und einmal noch Imagine, da ist, glaube ich, auch eine ganze Menge drin.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country, it isn't hard to do. Nothing to kill or to die for, and no religion to. Imagine all the people
living life in peace. No, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. And I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or for anger. It's a brotherhood of mine. Imagine all the people living life in. Hope someday you join us, and the world will live as one.